Heute im Dialog Alexander Kähler mit Klaus Bölling.
Früherer Regierungssprecher unter Helmut Schmidt, ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der DDR. Außerdem in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein ebenso profilierter wie beliebter Fernsehjournalist. Und, das dürfen wir hier auch sagen, vor kurzem 80 Jahre alt geworden. Da das erst 2 Wochen her ist, dürfen wir Ihnen auch noch dazu gratulieren und alles Gute wünschen.
Danke.
Und herzlich willkommen bei Phoenix.
Danke.
Herr Bölling, eine wichtige biografische Eigenschaft von Ihnen habe ich noch nicht genannt. Sie sind seit 1959 Mitglied der SPD. Über mangelnde Aufmerksamkeit und Zuwendung in der Öffentlichkeit kann sich Ihre Partei momentan, weiß Gott, nicht beschweren. Was bedeutet es eigentlich heute, Sozialdemokrat zu sein? Verpflichtung? Vergnügen, Last?
Von Vergnügen würde ich mit dem Blick auf die gegenwärtige Situation meiner Partei, ich sage jetzt mal, obwohl das ja viele Male zitiert worden ist, ältesten deutschen Partei, schlecht reden mögen. Nein, vergnüglich ist es nicht, aber ein so dramatisches Wort wie Katastrophe, wie das einige heute benutzen, oder Jammertal, sehe ich das nicht. Auch wenn sich das wie eine Binsenweisheit anhört, Herr Kähler. Es ist eine Krise, aber wie schon griechische Philosophen gewusst haben, die Krise bietet auch die Möglichkeit, dass man, wie Phönix aus der Asche wieder aufsteigt. Ich sehe den Phönix in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, noch nicht wieder gen Himmel streben. Aber diese Partei, die ist nicht tot zu kriegen. Die wird auch gebraucht. Die wird deshalb gebraucht, weil die CDU sich eben nicht zu einer neuen, gewandelten Sozialdemokratie entwickeln wird, wie das Herr Merz und Herr Müller und vielleicht auch der Herr in Hannover befürchten. Das wird Frau Merkel verhindern. Eine gewisse Dosis Sozialdemokratie ist ja schon in der CDU. Und Lafontaine, ein großartiger Redner, ein guter Kopf, ein sehr guter Kopf, ein solcher Mann von dieser Eloquenz, dieser Argumentationsstärke, in Anführungsstrichen, manchmal aber auch ohne Anführungsstriche, fehlt der deutschen Sozialdemokratie. Jetzt hat sie für eine gewisse Zeit einen urwüchsigen Sozialdemokraten an ihrer Spitze gehabt. Der hat sehr viel auszuhalten gehabt, sehr viel dulden müssen. Und sie hat einen neuen Mann, der ein Alter ist. Beide kennen die Sozialdemokratie wirklich wie ihre jeweiligen Hosentaschen. Ich traue Müntefering zu, dass er die Geschlossenheit herstellen wird. Dafür braucht er einige Zeit. Ja, also wie hieß das Stück? Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, von dem berühmten amerikanischen Dramatiker Eugene O'Neill. Das hieß, Trauer muss Elektra tragen. Also die SPD wird noch eine Weile Trauer tragen müssen. Aber die Trauerzeiten sind ja im menschlichen Leben und in der Politik begrenzt. Und dann wird sie erstarken, so oder so.
Sie haben ja jetzt eine richtige kurze Inhaltsangabe des Gesprächs gemacht. Wir werden das jetzt nacheinander abarbeiten. Lassen Sie uns noch mal auf die Stichworte dieser Krise kommen. Vergangener Sonntag, Schwielowsee. Sie sind ja in der Nähe in Potsdam aufgewachsen, kennen die Gegend ja. Beck, Steinmeier, Müntefering, weitere Stichworte und ein selbst für die SPD doch beispielloser Showdown. Shakespeare und Richard Wagner hätten ihre helle Freude an einer solchen Stoffvorlage. Was ist da eigentlich passiert?
Es gab seit einigen Jahren, bald nach der Übernahme dieses wichtigen Amtes, Müntefering gesagt, das Schönste nach dem Papst, gab es Kritik, Irritationen, über Kurt Beck. Er kannte nicht die Hauptstadt. Man muss nicht sagen, die Berlin sei eine Schlangengrube. Aber Elemente einer Schlangengrube fanden sich schon in Bonn. Mhm. Da gab es schon ein Minenfeld.
Das muss ein Politiker aushalten können.
Ja, selbstverständlich. Er braucht eine dicke Haut. Und wenn er die nicht hat, muss er die sich angewöhnen. Der Pfälzer ist mit Sicherheit ein sensibler Mann, aber er war offenkundig nicht sensibel genug und es hat viele Intrigen gegeben. Ich fand es sehr nobel von Kurt Beck, dass er vor wenigen Tagen gesagt hat, mit den Intriganten, er hat das Wort Putschisten ja abgelehnt, das halte ich auch für unsinnig, aber mit den Intriganten meine er nicht die Männer der ersten Reihe, also nicht Müntefering, nicht Steinmeier, noch Platzig und andere in der zweiten Reihe. Und das Einzige, was ich, der ich Sympathie für ihn habe, ich sage jetzt nicht Mitleid, das ist, da hat schon Nietzsche gesagt, das sei so ein christliches Gerede. Aber er hätte eine härtere Haut gebraucht. Und wenn aber einer ständig mies gemacht wird, gestern zum Beispiel habe ich eine sogenannte Edelfeder, einen Journalisten, eine Edelfeder mit lockigem Haar, sagen hören, die Führung der SPD sei eine Bande. Das ist schrecklich. Also, dass er irgendwann genug hatte, das kann jedem passieren.
Aber man fragt sich ja, warum er eigentlich zurückgetreten ist. Vor allen Dingen, wenn man sich mal ansieht, was Frank-Walter Steinmeier, der neue Kanzlerkandidat, über ihn gesagt hat, einen Tag nach dem Rücktritt von Kurt Beck, wenn wir uns das mal anhören.
Ich selbst und viele andere eben in der Sitzung des Parteivorstandes haben noch mal zum Ausdruck gebracht, dass Kurt Beck in diesen Jahren als Parteivorsitzender viel getan hat, um die Partei programmatisch zu einen. Die Beschlüsse auf dem Hamburger Parteitag sind Beleg dafür. Franz Müntefering und ich und viele andere haben zum Ausdruck gebracht, dass das die Grundlage sein wird, auf der wir an die weitere Arbeit, auch an die Arbeit für ein Regierungsprogramm jetzt gehen werden.
Also ich fasse jetzt nochmal zusammen, was Frank-Walter Steinmeier, der neue Kanzlerkandidat der SPD, sagt. Beck habe die Partei programmatisch geeint. Der Hamburger Parteitag, der ja ein Beck-Parteitag war, der hat die Grundlage geschaffen für das, was die SPD jetzt weiter fortführt. So etwas sagt man von einem Parteichef, der nach 15 bis 20 Jahren Amtszeit abtritt, aber nicht nach so kurzer Zeit und unter diesen Umständen. Warum musste er gehen? War er...
Ja, er musste gehen.
Der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Platz?
Ja, so, das ist nicht meine Formulierung, Herr Kehle. Aber er hat einen Fehler gemacht und der war, das sag auch ich, folgenschwer. Er hat am Vorabend dieses Hamburger Parteitages in einem kleinen Kreis, zu dem ja auch der damalige Spitzenkandidat der SPD in Hamburg gehörte, hat er angedeutet, man könne das in Hessen vielleicht doch in irgendeiner Modewortkonstellation mit Lafontaines und Gysis Partei machen. Und das hat viele durcheinander gebracht. Und dieser Konflikt, wie haltet ihr es mit Lafontaines Linke, dieser Konflikt, der ging fort und fort und fort, bis er eben gemerkt hat, er kann die Garantie, er kann nicht mehr gewährleisten, dass der sogenannte Linke und der rechte Flügel, aber das sind ja nicht nur Bezeichnungen aus der Gesäßgeografie, dass er die nicht zusammenbringen kann. Das war ein schwerwiegender Fehler, denn er hat offenbar vorher diese Überlegung nicht gründlich und nicht häufig genug mit den kompetenten Sozialdemokraten in der Führungsspitze besprochen.
Gut, diese Fehler waren ja bekannt, vielleicht hat sie Beck auch zum Teil eingesehen, aber es geht ja um die Frage, wie er ums Amt gebracht wurde. Man hat sich da im Schwielersee ja getroffen, um über ein Eckpunktepapier zum Wahlkampf zu sprechen und Herrn Steinmeier zum Kanzlerkandidaten zu küren. Am Ende des Tages kam was ganz anderes raus. Der Parteivorsitzende lag politisch in seinem eigenen Blut zur Strecke gebracht. Sein ungeliebter, höchst ungeliebter Gegenspieler, Rivale Müntefering war der neue Parteichef. Sowas gibt es eigentlich sonst nur im Kino.
Naja gut, man kann da auch, was Sie vorhin getan haben, an Shakespeare'sche Königsdramen erinnern. Ich weiß über die menschliche Beziehung zwischen Müntefering und Beck nicht gut Bescheid, aber man müsste die Augen davor verschließen, dass die beiden nicht so freundschaftlich verbunden sind wie bei Schiller, Marquiposa und Don Carlos. Das ist sicherlich so. Ich will jetzt auch nicht die Frage beantworten, wer der Stärkere ist, aber immerhin Franz Müntefering, den ich besser kenne als Kurt Beck, hat wohl die Art der Führung durch Beck dieser alten deutschen Partei beanstandet und hat aber diszipliniert den Mund gehalten. Natürlich, es war ein sogenanntes Showdown aus dem berühmten Film, aber ich bin dagegen, nun so zu tun, als sei dies nun für lange Zeit das politische Ende der SPD. Oder wenn einige sogar die deutsche Geschichte, die Geschichte der SPD nicht gut genug kennen, sagen, das wird so etwas wie die Spaltung 1919 mit der USPD.
Aber so weit geht es ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist doch eher eine Frage, eine Partei, die Selbstachtung hat, kann die auf diese Weise einen Parteivorsitzenden entsorgen?
Nein, 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 nein. Also es ist das Gegenteil von nobel. Aber ich traue weder Herrn Steinmeier, dem Genossen Steinmeier, noch dem Genossen Müntefering zu, dass sie da den Brutus gespielt haben. Das glaube ich nicht. Aber dass das so dramatisch kulminierte, das hat damit zu tun, dass eigentlich die Linken in der Partei und die sogenannten Konservativen, also Seeheimer Kreis, Netzwerk und die Nahles-Freunde, dass die gespürt haben, der Kurt gibt sich die größte Mühe, aber er bringt die Partei nicht in eine Einheit und er kann die Frage nicht glaubwürdig beantworten. Und das würde mir, Herr Kehler, wenn Sie mich jetzt fragten, auch schwer werden. Ist das eigentlich logisch? Bei Frau Ypsilanti wird man das geschehen lassen. Entweder toleriert oder sogar in einer Regierung wahrscheinlich eher toleriert. Und was ist die Logik, wenn man dann sagt, im Bund macht man das nicht? Denn entweder man hält die Linke durch die Bank für Demagogen, die Milliarden vom Himmel regeln lassen wollen, um all das zu bezahlen, was sie versprechen, ja, dann kann man eigentlich auch mit dem Blick auf den Haushalt im Bundesland Hessen sagen, es geht überhaupt nicht. Aber wenn man ihnen ein gewisses Maß an Seriosität zutraut und so eine gescheite Frau wie die CDU-nahe Professorin Köcher, die hat also gestern, glaube ich, war das, vor dem CDU-Vorstand gesagt, die Mehrheit der Deutschen fürchtet sich gar nicht so sehr vor den Linken. Also diese Frage blieb ungeklärt. Und irgendwann überschlägt sich das dann. Und es war ein trauriger Tag. Und er ist auch ziemlich beschämend für die Verantwortung tragen. Und ich selber glaube nicht so recht daran. Das haben Sie ja schon angedeutet, dass niemand aus der ersten Reihe beteiligt war. Wenn es Leute, Büchsenspanner gewesen sind, zum Beispiel aus dem Willy-Brandt-Haus, was man mir mehrfach über die letzten Monate erzählt hat, ja, auf die müsste Kurt Beck ja nicht Rücksicht genommen haben.
War das diese Kandidatenkür von Frank-Walter Steinmeier, die offensichtlich Kurt Beck ja aus der Hand gewunden worden ist, die Entscheidung?
Er hätte das lieber selber sagen wollen, ja.
War das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Ja, und eigentlich ist es ja ein eher belangloser
Anlass. Ja, es scheint eine reine Frage des Protokolls zu sein, aber wie Sie sagen, das alte Bild von dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, er musste das Gefühl haben, die machen Weichenstellungen, die entscheidend sind für die kommende Bundestagswahl, ohne dass sie mit mir vorher geredet haben. Denn ich wusste ja seit Monaten, die SPD hat überhaupt keinen anderen vorzeigbaren Kandidaten als Gegner von Frau Merkel als eben diesen tüchtigen Außenminister.
Also der Anlass war nicht, es war nur der Anlass, aber nicht der eigentliche Grund für seine Demission, dass der Auslöser war diese Frage der Kanzlerkandidatur.
Ja.
Dass er offensichtlich der Eindruck erweckt wurde und der Spiegel schreibt ja, dass Frank-Walter Steinmeier ja angeblich sogar bei Helmut Schmidt und Gerhard Schröder gewesen sei. Und die haben ihm geraten, du musst dir das Amt nehmen. Du darfst es nicht von Kurt Becks Gnaden haben. Ist da was dran? Ist das nachvollziehbar?
Ich bin zwar, wie schön, in einem unverändert freundschaftlichen Kontakt mit Helmut Schmidt und habe auch nach wie vor ein intaktes Verhältnis zu Gerhard Schröder. Ich weiß nicht, was die beiden mit ihm geredet haben. Aber wenn sie einen solchen Rat gegeben haben sollten, verehrter Herr Kollege, dann hätten Sie das ja doch sehr viel früher Herrn Steinmeier sagen können, du darfst dich nicht als Gegner von Frau Merkel darstellen lassen, als einer, der das nicht wird, wenn nicht Kurt Beck sagt, mach das. Und ich glaube, man unterschätzt erheblich die politische Intelligenz des Pfälzers, wenn man meint, dass er lange Zeit ernsthaft geglaubt hat, das kann ich selber machen.
Aber ist es da nicht ein Problem gewesen, dass Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat oder designierter Kanzlerkandidat zwei verschiedene Personen waren? War das ein Konstruktionsfehler?
Nun ja, das
hat... Denn welche Rolle spielt Kurt Beck noch, wenn dann Frank-Walter Steinmeier sagt, ich nehme es, ich will es machen, ich mache es. Und Beck hat das gar nicht letztendlich, hat ihn gar nicht dafür designiert.
Naja, Sie sind kein Pfälzer, aber ich bin Potsdamer. Aber ich glaube, beobachtet zu haben und mit eigenen Ohren auch gehört zu haben, dass es für ihn eine große Erleichterung gewesen ist, in den letzten Tagen wieder in seine Heimat zurückzukehren, in der die SPD auch ganz hübsch verloren hat, aber die Popularität von Kurt Beck ist noch gestiegen. Also ich glaube, er hat irgendwann, wenn er hier in die Schlangengrube Berlin zurückkehrt, das war ihm alles fremd. Und man muss,
warum wollte er dann Parteivorsitzender werden?
War das eine Fehleinschätzung von seiner Seite? Weil er als urwüchsiger Sozialdemokrat, der genau wie Münte Fehring aus einer Arbeiterfamilie kommt, nicht wie Willy Brandt Willy Brandt war ein Intellektueller und La Fontaine ein Intellektueller, aber er hat ja hier so viel Feindseligkeit gespürt, weil er ist kein Weltmann, zu dem Steinmeier sehr gut taugt. Und er hat so viel Feindseligkeit bei überheblichen Berliner Journalisten gefunden. Ich habe einen davon ohne Namen, versteht sich, vorhin genannt, aber deren gab es viele, die sich selber alle wie als Edelfedern vorkommen und ihm erzählen wollten, du kommst da aus der tiefsten Provinz, du begreifst gar nicht, wie das Spiel hier in Berlin anders als in Mainz oder in Bonn, wie das läuft. Also er stieß auf eine geschlossene Front von Leuten, die gesagt haben, der Mann hat nicht die Statur. Das färbt doch ab, wenn Ihnen jemand sagt oder mir, Sie haben keine Ahnung davon, wie man eine Regierung darstellt oder wie man eine Sendung moderiert, dann würden Sie, wenn Sie das mehrfach hören, würden Sie dann mit Ihrer Freundin oder Frau reden und sagen, ja, vielleicht haben die Leute ja recht, da suche ich mir einen anderen Beruf. Dort ist er willkommen. Und er wird den Rückstand der rheinland-pfälzischen SPD, den sie im Augenblick hat, den wird er aufholen.
Der Abgang von Kurt Beck, der niemanden so richtig erfreut hat, der erinnert ja an andere ähnliche Ereignisse in der SPD.
Weiß Gott.
Der Abgang von Willy Brandt war auch nicht so ganz freundlich verglichen mit den Verdiensten, die er sich um diese Partei gemacht hat. Über den Abgang von Rudolf Scharping wissen wir.
Ja.
Über den Abgang von Franz Müntefering, er war auch alles andere als freundlich. Und jetzt der von Kurt Beck. Warum macht die SPD immer wieder den Eindruck, sie sei trotz ihrer 140-jährigen Geschichte immer noch in ihren Pflegeljahren?
Ja, Pflegeljahre.
Denn ich meine, das ist ja eine Art, wie man, ich sage
ja... Ja, der Adoleszenz, meinen Sie, ja, oder Pflegeljahre.
Ist es denn ein Zeichen der Reife, so mit den Vorsitzenden, Ihrer Vorsitzenden umzugehen?
Ich will mit den Begriffen Reife und Unreife nicht hantieren. Es kann in der langen Biografie dieser Partei, und hat es ja auch schon, Situationen geben, in denen man diesen Eindruck hat, den Sie gerade in Frageform schildern. Das ist alles sehr unglücklich. Das ist alles sehr unglücklich. Und man sollte auch nicht zur Entschuldigung heranziehen, also damals die Trennung der SPD in USPD, und auch nicht sagen, na ja, es ist eine Krise wie viele andere. Es ist eine ganz tiefe Krise. Und die Art, wie Scharping dort aus dem Vorsitz gedrängt wurde durch eine Rede eines, wie wir wissen, sehr klugen Mannes, der aber eigentlich in seiner Bewerbungsrede nur gesagt hat, wer nicht begeistert ist, kann nicht andere begeistern. Das ist ein tiefer Gedanke. La Fontaine ist zu besseren Gedanken durchaus fähig, nicht wahr? Und bei Willy Brandt war es so, dass ihm Wehner und Helmut Schmidt gesagt haben, Willy, wegen dieses Lumpen, Guillaume, tritt ein deutscher Kanzler nicht zurück. Aber ich habe damals schon verstehen können, er war ein ungemein verletzlicher Mann und er hat gesagt, Schluss, ich mach's nicht weiter.
Und ich meine aber eigentlich auch seinen Abgang als Parteivorsitzender, da ging es ja um eine Pressesprecherin damals,
das war ja auch eine etwas kleinliche Sache. Sowas kann auch einer stinkbürgerlichen Partei passieren.
Aber es passiert vor allen Dingen der SPD, also der CDU kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie in dieser Häufigkeit und so mit ihren ehemaligen Parteivorsitzenden umgeht.
Das ist ein trauriger Fakt.
Die SPD hat ja unter Gerhard Schröder Anfang 2003 ein richtig gelungenes und auch wirksames Reformprojekt gestartet, die Agenda 2010. Die Wirkung wissen wir erst jetzt, aber sie ist da. Und dieser richtige Reformwurf, für den schämen sich viele in der Partei heute. Ist die SPD zur gesellschaftlichen Moderne unfähig?
Ja, den Eindruck muss man haben. Dieses Reformprogramm, Stichwort Agenda 2010, ist wohl die Konsequenz aus der Erkenntnis geworden, dass unsere Sozialsysteme nicht mehr lange halten werden, weil sie zu teuer sind und auch zu Teilen ungerecht. Aber ich hätte mir damals gewünscht, dass man sich für den Entwurf und dann für die Gesetze, die daraus resultierten, mehr Zeit genommen hätte. Erstens, zweitens, und damit habe ich keine Person jetzt im Visier, sie ist schlecht vermittelt worden, der eigenen Partei. Denn die Leistungen von Gerhard Schröder sind also nicht mit dem Hinweis auf Basta zu würdigen, zu erledigen. Aber er hat mit der Partei nicht genug oder zeitweilig überhaupt nicht Tuchfühlung gehabt, sodass dieses komplizierte Gesetzeswerk dann auch noch mit diesem unglücklichen Namen Harz, nicht, wir wissen warum, ausgestattet, dass das auch hoch, also politisch gebildeten Genossen, nicht nur in Castrop-Rauxel, sondern ebenso in Rosenheim in Bayern, das ist denen überhaupt nicht richtig plausibel gemacht worden.
Ist das nicht ein Problem, das in der SPD vielleicht noch tiefer liegt? Eine Journalistin hat gesagt, die SPD leidet an einer maskierten Schizophrenie. An dem unauflösbaren und unbehandelten Widerspruch zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik von Max Weber.
Also dieser Gegensatz, dieses Begriffspaar geht zurück auf den großen Max Weber, der übrigens, wie eine Notiz, die man neulich erst entdeckt hat, zum Schluss seines Lebens vor Münchner Studenten gesagt hat, ich bin zwar bekannt als der Anwalt der Verantwortungsethik, aber junge Herren, Studenten, liebe Kommilitonen, ich räume ein, es muss eine Kombination geben von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Es geht nicht nur mit Gesinnungsethik, ein Vorwurf, den nicht in dieser Form Helmut Schmidt damals mal Erhard Eppler gemacht hat, aber es muss eine moralische Idee, wie bei Kant, wie bei Immanuel Kant dahinter stand, beides gehört zusammen.
Der neue Vorsitzende Franz Müntefering ist ja nur eine Übergangslösung.
Ja, warum?
Matthias Platzek sagt 12 Monate, nicht 12 Jahre.
Ja.
Oder schafft er es, die widerstreitenden Flügel, die widerstreitenden Ansichten in der SPD wieder zusammenzuführen?
Es wäre anmaßend zu sagen, er schafft das in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder bis zum Tag seiner Wiederwahl. Das wäre unzulässige Spekulation. Mhm. Ich wünsche ihm, wie alle Sozialdemokraten, die im Augenblick Trauer tragen, wünsche ich Glück. Ich glaube, dass er erhebliche Spannungen ausräumen oder sagen wir therapieren muss, denn wenn er auch jetzt mit einer eindrucksvollen Stimmenzahl Parteivorsitzender wird, er weiß natürlich ganz genau, wo welche Genossen und Genossinnen auf der Lauer liegen, die ihm das Leben schwer machen werden. Er hat ja die Agenda 2010 mitgetragen und das werden sie ihm, das werden die nicht vergessen und werden nun erwartet, die Linken jedenfalls, dass die SPD künftig über die Programmatik des Hamburger Parteitages womöglich noch hinausgeht, sodass dann die SPD im schlimmsten Falle mit der Lafontaine-Partei zum Verwechseln ähnlich ist. Das darf es nicht sein. Das wäre trostlos.
Und möglicherweise das Ende der SPD.
Ja, Ende wird es nicht geben, aber es wäre trostlos. Ja.
Sie sind der Sohn eines preußischen Beamten. Sie waren langjähriger Weggefährte von Helmut Schmidt. Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Loyalität, das ist der Kitt Ihres politischen Wirkens sozusagen. Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation ansehen, gehen diese Eigenschaften in der politischen und auch in der sonstigen Landschaft langsam verloren?
Ja, ich unterschreibe, Herr Kehler, wenn Sie sagen, langsam scheinen sie verloren zu gehen. Denn ich will das nicht romantisieren, aber es hat in der SPD, in die ich im März 1959 von dem großartigen Kölner Bezirksvorsitzenden Wischniewski aufgenommen worden bin. Es hat damals so etwas wie ein Wir-Gefühl gegeben. Ich sage ausdrücklich, das ist keine sentimentalische Sache gewesen. Da hätte es solche Schuftereien, wie man sie seither hat beobachten können, und ich sage Schuftereien, das hätte es nicht gegeben zwischen Linken und Rechten. Es gab die Kanalarbeiter in Bonn und es gab die Linken, so Leute wie Henning Scherf und so, aber solche menschlichen Miesigkeiten, gut, dann und wann wird es die auch gegeben, aber das Wir-Gefühl war nicht Kitt, sondern das hat zusammengebunden. Davon spüre ich heute fast gar nichts mehr.
Kurt Beck hat ja auch den Medien einen Vorwurf gemacht, das seien Durchstechereien gewesen, die zu seinem Rücktritt geführt hätten. Sie waren ja Journalist, Sie waren Politiker. Gerade in der Berliner Republik, gehen da Medien und Politik ein eher prekäres Verhältnis ein?
Ich weiß nicht, ob sich das seit Bonn qualitativ so sehr verändert hat. Es gab in Bonn ein Minenfeld, es gab auch schon in Berlin des Wilhelminischen Reiches Gruppen, die gegen den Kaiser und für den Kaiser intrigierten. Also die Intrige ist bei Shakespeare nachzulesen, auch bei Schiller, und die hat es immer gegeben. Die gibt es ja auch in der CDU, jede Menge. Nicht? Müssen wir jetzt nicht erörtern, ist nicht hier unser Thema. Aber dass Kurt Beck doch eine richtige Diagnose gestellt hat, das darf man nicht verallgemeinern. Sie werden sich sowieso nicht persönlich getroffen fühlen, aber ich kenne einige Leute, deren Namen ich natürlich in der Brust verschließe, die wissen alles besser als die Politiker. Nicht? Die schreiben ihnen Leitartikel oder Kolumnen, diese Edelfedern, und sagen dann genau, wie der Beck das machen müsste. Haben aber von der SPD zum Beispiel, das gilt für sehr viele, muss ich sagen, die haben von den Innereien oder vom Inneren der SPD null Ahnung. Aber sie tun so, als seien sie in diesem oder jenem Heft oder jener Zeitung die Retter der SPD. Unfug, Überheblichkeit.
Was machen aber die Politiker möglicherweise falsch im Umgang mit der Presse?
Also ja, natürlich. Also wenn in einer Bundespressekonferenz Sie sitzen da vorne und wollen für Phoenix oder für ARD oder CDF eine Frage stellen und der Mann weiß, der Herr Kehler, den kennt man und den werde ich jetzt mal poussieren. Und wenn Sie der Korrespondent, ich sage jetzt keine Zeitung und wo ich die ansiedle, aber irgendeiner Provinz hat und den Schröder nicht kennt, nicht? Sagt er, ach Herr Kehler, das ist eine gute Frage. Das habe ich schon erlebt bei einem anderen Gerd Schröder, dem Innen-, Außen- und Verteidigungsminister.
CDU.
CDU. Der auch mich mal dadurch aussah. Ich fühlte mich zunächst sehr gebauchpinselt. Er hob mich heraus. Nicht? Sie gehören zur Elite, ich kenne Sie. Nicht? Also das ist das eine. Und das andere ist ein uraltes Problem. Nicht, wenn Sie mit einem berühmten Außenminister, diesen Namen ich jetzt gar nicht zu nennen brauche, eingeladen werden, nach Peking zu fliegen, oder nach Washington, und Sie sitzen dann auf dem langen Flug über das Wasser mit ihm zusammen und dann fragt der Außenminister Mayer oder Müller oder Krause, also Herr Kehler, was sagen Sie denn zu dem Problem? Das hat Kissinger schon gemacht zu den Edeljournalisten. Und dann entwickelt Mr. Müller oder Herr Müller genau, wie die deutsche Außenpolitik auszusehen hat. Mit Verlaub, Herr Minister, wenn ich mir diesen Gedanken gestelle. Und er sagte, hochinteressant, Herr Kehler, nicht? Und dadurch entsteht eine zu enge Tuchfühlung. Nicht? Der Journalist erzählt dann nachher seiner Frau, du, ich habe dem Minister gesagt, und er hat sehr aufmerksam zugehört, bedenkenswert hat er gesagt. Also das hängt vom Charakter eines Journalisten oder einer Journalistin ab. Er braucht den Politiker, den Innen-, den Außen- und Verteidigungsminister im Gespräch, aber er darf sich nicht zu seinen Kumpanen, zu seinen Gehilfen machen. Er muss immer kritische Distanz halten und darf nicht der Versuchung nachgeben, er hat mich mitgenommen, er war so nett zu mir, jetzt schreibe ich auch gut über ihn. Und erfreulicherweise, das ist mir wichtig zu sagen, es gibt hier in Berlin erfreulich genug, sage ich, Journalisten, die sich nicht kaufen und einfangen lassen. Die verkehren mit den Ministern, Politikern, Parteileuten gut. Möglichst sollten sie sich nicht duzen und sind trotzdem in ihrem Urteil kritisch und unabhängig.
Soweit Klaus Bölling im Phoenix-Dialog. Ein kritischer Begleiter auch seiner eigenen Partei, allerdings ohne, wie ein Kollege jüngst geschrieben hat, clementinisch zu werden. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke, Herr Kehler.